Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Yep, schönen guten Tag.
Hallo, hallo, ist dir das auch aufgefallen? Erhöhtes Verkehrsaufkommen auf dem Weg raus aus Berlin, die ganzen Dortmund-Fans, die jetzt auf der Rückreise sind.
Genau, da war eine Menge aus Unna zum Beispiel vor mir her.
Gut zu erkennen mit Flatterschals.
Ja, genau, und Sportauspuff.
Und dann guckt man rein und sieht übernächtigt aussehende Fans in BVB-Fan-Trikotage. Und dann habe ich mich gefragt, hat so ein Fußballfan eigentlich für den Tag danach noch ein Wechsel-T-Shirt dabei oder sitzen die da jetzt in diesen stinkigen, durchgeschwitzten Plastik-T-Shirts, die sie schon den ganzen gestrigen Tag und die ganze Nacht anhatten?
Die Frage habe ich mir nicht gestellt.
Mann in einem Auto, was für ein Raumklima.
Den Restalkohol, den hätte ich gern gewusst.
Ja, wie lange fährt man eigentlich nach Dortmund?
Lange.
Hey, Jungs und Mädels, wir wünschen euch eine gute Fahrt. Haltet durch.
Genau, irgendwann
es ist euer eigener Geruch. Die erste Audienz beim Autopapst, die können Sie jetzt haben. Gibt's auch gerne vielleicht Hinweis und Tipps fürs Auto-Innenraum-Klima. Aber auch ansonsten hilft der Autopapst gerne. 0331 70 99 111.
Audienz beim Autopapst.
Ja, den Papst, den haben wir. Und der Michael braucht Rat. Guten Tag.
Schönen guten Tag. Genau, ich brauche Rat. Ich fahre einen alten E30, einen 3er BMW, Baujahr 89. Und der ist jetzt seit einem Jahr, ich sage immer, wetterfühlig. Also der, wenn es draußen warm ist, wird er warm. Wenn es draußen kalt ist, wird er nicht warm.
Okay. Bleibt kalt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ganz einfach, ist ein bestimmtes Thermostat, was da ein Ding weg hat. Aber das wird ja wahrscheinlich gleich als erstes gewechselt worden sein, oder?
Richtig. Also es wurden fast alle Teile des Kühlsystems schon gewechselt. Thermostat, Kühler, der Propeller vom Kühlsystem mit dieser, wie die auch immer heißt, Visco-Kupplung,
genau.
Genau, und dann vor 2 Jahren wurde auch die Kühlwasserpumpe auch schon mal getauscht. Also so langsam ist eigentlich alles getauscht. Ich wüsste nicht mehr was.
Was für ein Motor ist denn drin?
Ich glaube, das ist ein M30 oder M40, also ein Vierzylinder auf jeden Fall.
318i?
Ja.
Okay, das ist der M40. Der hat vor allen Dingen häufig das Problem, dass er schlecht entlüftet ist. Also schwer zu entlüften. Muss man gegebenenfalls 2 oder 3 Mal machen. Also das Kühlsystem entlüften.
Ja.
Das ist
also das ist ja die kleine Schraube auf
genau.
dem Kühler. Da habe ich auch schon ein paar Mal aufgedreht. Da
okay.
kommt dann gleich das Wasser. Also da
okay, dann würde ich mir als nächstes ein Thermometer kaufen und mal messen, wie warm das Kühlwasser tatsächlich ist. Denn die nächste Möglichkeit, die häufig völlig unter den Tisch fällt, ist ein defekter Temperatursensor, der einem nur vorgaukelt, dass es zu heiß ist. Und in Wirklichkeit ist alles okay.
Ach so.
Ja, also das ist der Tipp, den ich hier geben könnte und das ist ein Tipp, den ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann, denn meiner hatte genau das auch und nach dem Kauf von einem 32 Euro teuren Temperaturfühler war es wieder alles tutti.
Michael, schönen Sonntag.
Ja, okay. Viel Erfolg. Gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
Ich bin ja immer beeindruckt, wenn ihr hier so dieses, ist es ein 318i? Ja, dann ist es ein E40.
M40,
siehst du?
Ja, geht schon los.
Da geht schon los, schon wieder falsch.
Also M40 ist eigentlich eine Fehlkonstruktion, Patrick.
Nee, aber diese Zahlendropping finde ich faszinierend.
Ja, kannst du auch lernen.
Also wirklich beeindruckend. Hallo Thorsten, welche Zahlen haben Sie uns um die Ohren zu hauen?
Ja, moin moin. Ich habe einen 5er Golf, den habe ich noch nicht allzu lange, das Baujahr 2004.
Mhm.
Und hat jetzt auch schon ordentlich Kilometer runter, 330.000.
Also ein TDI.
Ein TDI, genau. Mhm. 1.9er Maschine.
Ja.
Und der hat das Problem eigentlich beim Fahren eigentlich gar kein Problem. Er fährt wunderbar. Aber wenn ich an der Ampel stehe, an der Kreuzung, und ich mache einen Leerlauf rein und entspanne die Kupplung, dann hat er so ein dumpfes Schlagen.
Ja.
Und das hört sich an, als wenn irgendwie eine Scheibe auf eine Welle irgendwie lose ist und immer so irgendwo anschlägt.
Ja,
so,
gut.
Weißt du, so
sehr gute Beschreibung.
Hat aber keine Probleme beim Kuppeln oder beim
Rutscht auch nicht.
Rutscht
auch nicht. Okay, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder sind es die Torsionsfedern der Kupplungsdruckplatte.
Aha.
Und oder das 2-Massenschwungrad.
Davon habe ich auch schon mal was gehört, von so einem 2-Massenschwungrad.
Ja, und das 2-Massenschwungrad, also das ist sehr empfindlich oder sagen wir mal so häufig defekt bei den Dingern. Und wenn es nach 330.000 Kilometern noch nicht gewechselt worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr 102%.
Also Kupplung wechseln und dieses...
Ja, die Kupplung wechselt man dann gleich mit, wenn man es sowieso schon auseinander hat.
Aber das erkennt man dann auch. Ich möchte bloß nicht das Auto in eine Werkstatt geben und sagen, hier, macht mal. Ich wüsste mal ganz gerne vorher, was
los ist. Ja, aber das werden die bestätigen. Du musst es ja nicht erzählen, was du schon weißt, sondern lässt dir dann einfach eine Diagnose geben. Und wenn die es auch sagen, ja, dann musst du in die Hosentasche greifen.
Fürs
Kleingeld. Kann man damit noch ein klein bisschen fahren?
Ja, ja.
Muss man das sofort machen?
Nö. Man kann damit schon noch fahren. In Urlaub würde ich nicht fahren, aber bis dahin geht's.
Ja, nee, aber so ein bisschen um Häuserblock.
Schönen Sonntag.
Gute Fahrt.
Tschüss. Wie kommt so eine Torsionsfeder zu ihrem Namen?
Eine Torsion hast du ja in Physik gelernt. Das ist eine Verdrehung einer Welle beispielsweise. Also man tordiert sozusagen. So, dreht so, als ob man so 1000 Stecknadeln am Arm früher als Kinder. Das war auch eine Torsion. Und da wird eben die Elastizität des Materials ausgenutzt, um dämpfend zu wirken, zum Beispiel.
Okay.
Ja.
Danke. Micha.
Ja, hallo.
So. Was haben Sie?
Ja, also mein Problem ist, dass ich habe einen alten Corolla E10, Baujahr 97. Und der hat beim langsamen Beschleunigen so aus 40 im vierten Gang so langsam an der Ampel weiterrollen, so ein Klopfen wie beim Diesel. Das ist aber ein Benziner.
Mhm.
So richtig hartes metallisches Klopfen, was dann so bis 2200 Umdrehungen so noch besteht.
Ja, ist das ein 1,4er?
Ja,
okay.
Oder ein 318i, dann ist ein M40.
Ist ja ein Corolla, ein E10.
Jetzt habe ich mir mal was gemerkt.
Der Punkt ist, der hat natürlich ist kein Drehmomentriese. Und 40 im vierten beschleunigen, da hast du ganz sicher Klingelgeräusche. Also Glühzündung, klopfende Verbrennung.
Also das ist wie bei bis 2200 Umdrehungen.
Genau.
Also von 1500 bis 2200.
Ja, eigentlich sollte es da nicht mehr sein. Ich schätze mal, dass der Klopfsensor ein Ding weg hat und deswegen da eine falsche Parameter für die Verbrennung abgibt und daher kommt's. Ja, also ich würde erstmal den Klopfsensor, der ist wahrscheinlich schnell gewechselt, tauschen, probeweise. Und wenn das nichts bringt, vielleicht mal die Kraftstoffsorte wechseln, auf Super Plus umschalten. Man kann es auch so umgekehrt machen. Super Plus. Und wenn es dann immer noch klingelt, dann ist es der Klopfsensor.
Micha.
Alles klar.
Ja, viel Erfolg. Tschüss.
Tschüss. Erste Runde Audienz mit dem Autopapst. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie können sich weiter anstellen, denn es kommt noch einiges. Ich gebe mal ein paar typische Situationen vor. Er fährt, sie sagt, warum fährst du denn jetzt nicht da lang? Oder sie fährt und er stöhnt sofort. Oder er fährt und lässt sie nicht ran, sie meckert. Oder sie fährt, aber er sagt, oh Gott, also schlafen kann ich nicht, wenn du fährst. Ja, man könnte ewig weiter typische Mann-Frau-Situationen aus dem Auto aufzählen. Abgesehen davon, dass es auch tolle lange Fahrten mit total intensiven Gesprächen gibt, gibt's relativ häufig aber Streit. Besonders im Auto. Besonders übers Autofahren oder angefangen beim Autofahren, dann übers Grundsätzliche.
Warum das Auto so ein Beziehungsbrennglas ist und was der Fachmann fahrenden Kampfhähnen empfiehlt, darüber sprechen wir jetzt mit Florian Klampfer, Familien- und Paartherapeut aus Berlin. Herr Klampfer, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ist Streit im Auto denn eine typische Mann-Frau-Beziehungssache oder eigentlich eine generelle Autosache, egal ob da Männlein und Männlein oder Weiblein und Weiblein oder Männlein und Weiblein fährt?
Naja, ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mit irgendeinem Kumpel im Auto fahre, wo ich weiß, danach kann ich meiner Wege gehen, als mit meinem Partner oder meiner Partnerin, wo ich weiß, das ist einfach nochmal eine ganz andere emotionale Geschichte. Das heißt, es geht ja letztendlich nicht um das, was da gestritten wird und links oder rechts oder bei grün oder rot gefahren wird, sondern es geht um das Thema, wer setzt sich durch, wer macht auf seine Art und Weise was und wie weit kann der andere auch mal ein Stück weit Kontrolle abgeben. Das ist im Grunde immer das gleiche Grundthema, was sich bei Paaren widerspiegelt und natürlich extrem im Auto auf engem Raum.
Ja, warum denn eigentlich extrem im Auto? Also könnte man sich mit seinem Partner auch für 3 Stunden im Klo einsperren und hätte eine ähnliche Situation?
Ja, grundsätzlich ja. Das Thema ist halt immer das, wenn jemand auf seine Art und Weise was macht, ja, ob das nun Autofahren ist, Putzen, Haushalt, Einkaufen, geht es ja immer um die Frage, wie weit kann der andere ein Stück weit loslassen und sagen, okay, du machst es auf deine Art und Weise, die entspricht nicht mir, aber ich lasse mich drauf ein. Das heißt, du bist jetzt der Chef oder die Chefin. Und beim Autofahren, wenn das nicht klar geregelt ist, wer gibt hier den Ton an, dann führt das natürlich zu Spannungen. Und das ist immer wieder ein Klassiker.
Was haben Sie denn für Ratschläge für im Auto Streitende?
Am besten nicht Auto fahren zusammen. Nein, also am besten ist es, wenn genau sowas klar ausgesprochen ist. Pass mal auf, ich bin heute dran, ich fahre, ist das für dich in Ordnung und kannst du einfach ein Stück weit dich auf meinen Fahrstil einlassen? Und wenn ich weiß, dass der andere einen Fahrstil hat, mit dem ich überhaupt nicht leben kann, habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, dann fahre ich, oder aber ich springe über meinen Schatten, oder aber ich sage, wir können prinzipiell nicht zusammen Auto fahren. Das wäre dann die Extremvariante. Was auf jeden Fall nicht hilft, ist immer wieder, ohne das klar auszusprechen, hey, die Knackpunkte sind ja klar, letztendlich nach ein paar Mal Autofahren, an die wir als Paar immer wieder kommen. Das heißt, klar darüber sprechen, was ist mein Bedürfnis, wenn ich Auto fahre. Und der Autofahrer, der einen bestimmten Stil hat, kann sich ja auch ein Stück weit nach dem Partner richten. Wenn ich weiß, dass meine Partnerin extrem ängstlich ist, wenn ich an grünen Ampeln plötzlich losrase oder scharf in die Kurve mich lege, liegt es ja auch an mir, inwieweit ich mich ein bisschen auf den anderen, auf die andere einlasse. Also das ist ja auch nicht unmöglich, sich selber ein Stück weit freiwillig zu verändern für jemand anderen. Wohlgemerkt freiwillig.
Ja, das sind dann immer so Psychologen-Blabla-Empfehlungen, die im praktischen Leben einem natürlich ja so schnell nie. Deswegen ein paar ganz pragmatische Situationen. Er fährt schnell, sie weist ihn immer zurecht.
Ja. Na, dann geht's darum, einfach konkret zu gucken, was ist denn dein Problem mit mir jetzt? Also geht's dir darum, dass ich tatsächlich falsch fahre, oder geht's dir darum, dass du das Gefühl hast, du kommst zu kurz mit dem,
Gott,
was du möchtest?
Also da steht die Scheidung schon im Raum, oder?
Die hat nur Angst, dass er in Zukunft zu Fuß gehen muss, wenn nämlich die Pappe weg ist von dem Raser.
Ja, das könnte ein pragmatischer Grund sein. Und ich kann sagen, weißt du, ich habe einfach Angst. Mir geht's nicht gut dabei, wenn du so fährst, ja? Also wichtig ist immer letztendlich, das hört, auch wenn sie jetzt mir unterstellen, Psychologen, bla bla, wissen sie, es geht immer darum, was liegt dahinter. Es ist niemals die nicht ausgedrückte Zahnpastentube. Oder es ist niemals nur die Oberfläche, weil du jetzt hier so fährst, wie du fährst, sondern steckt immer irgendwas dahinter. Und es könnte sowas sein wie, ja, ich habe einfach Angst dabei. Und wenn ich das so sage, kann der andere sich doch ganz anders einstellen, als wenn er korrigiert wird. Fahr mal nicht so schnell, da fühle ich mich doch viel angegriffener, als wenn jemand sagt, du, mir geht's dabei nicht gut, ich fühle mich dabei nicht wohl. Verstehen Sie? Da lade ich den anderen nicht ein, in den Kampfring einzusteigen. Du korrigierst mich wieder, sondern ich verstehe von dir, was da bei dir passiert. Nämlich du hast Angst oder du hast Schiss oder dir geht's nicht gut dabei.
Kann ein Streit im Auto dann am Ende auch produktiv sein, für was gut sein?
Naja, wenn ein Paar das schafft, dann nicht an dieser Oberfläche zu bleiben, sondern wirklich zu gucken, was sind denn meine eigentlichen Bedürfnisse, wenn ich mit dir was tue, ja, und das kann man auf alle Situationen beziehen, dann kann das natürlich was sehr Produktives sein. Also verstehen Sie, letztendlich geht es immer um das Grundding, inwieweit kann ich als Partner sagen, weißt du, ich würde gerne mal erklären, warum es mir mit dir bei diesem Verhalten nicht gut geht, was mein Problem dabei ist. Das ist eine Eigenaussage. Oder ich zück die Du-Pistole und sag, weißt du, du nervst mich, du fährst zu schnell. Was hat dann der andere für eine Chance, als natürlich nur in die Gegenabwehr zu gehen? Das
also
ist der feine, aber kleine Unterschied.
Mit dir, Herr Klampfer, war es total nett. beim Autofahren können sich ganze Beziehungsdramen abspielen. Wirkt mitunter wie bei Loriot, hat aber sehr viel mehr Subtext, wie wir gerade erfahren konnten. Was man tun kann, um das zu verhindern, darüber sprachen wir mit Florian Klampfer, Familien- und Paartherapeut aus Berlin. Schönen Sonntag noch.
Und gute Fahrt, Herr Klampfer.
Tschüss.
Danke, ja.
Audienz beim Autopapst.
Ja, so heißt es immer dann, wenn es die Ferndiagnose made beim Autopapst gibt. Sie haben ein Problem mit, an oder wegen Ihres Autos. Der Autopapst hilft oft,
und
zielgerichtet gibt, und genau.
Und gibt dadurch oft Hilfe zur Selbsthilfe.
Ah,
ja?
Ach so.
Ja, ja.
Ja, ja, auch noch so einen pädagogischen Anspruch hat er dabei.
Selbstverständlich.
Hallo Michael.
Ja, hallo.
Wie können wir denn helfen?
Ich habe einen Renault Kangoo, einen 1,2 Liter Benziner mit 58 PS und es leuchtet die rote Lampe hinter der Temperaturanzeige, die flackert, wenn wir starten wollen. Starten, er dreht ein, zweimal durch und das war's dann wieder. Es wurde der kleine Moment, der Kurbelwellensensor schon erneuert, aber es ist immer wieder dasselbe Problem.
Und diese rote Lampe, was zeigt die normalerweise an?
Die ist eigentlich gar nicht an, die blinkt bloß immer.
Die ist sonst zuständig für überhitztes Kühlwasser.
Mhm.
Okay.
Aber auch wenn wir im kalten Zustand, wenn wir stehen, morgen starten.
Ja, ja, genau. Also das ist sowieso ein Phantomfehler. Der kann natürlich dafür ausschlaggebend sein, dass das Steuergerät sagt, Kühlwasser ist zu heiß, wir springen gar nicht erst an.
Ja.
Ja. Was da die Ursache ist, falscher Temperatursensor, defekter Temperatursensor, kann ich von hier aus nicht erkennen. Was sagt denn die Diagnose des Renault-Händlers?
Gar nichts. Die haben bloß den Kurbelwellensensor ausgetauscht. Haben gesagt, das war's. Wir sind losgefahren. Nächstes Mal abgestellt, wieder angemacht, war es wieder dasselbe. Es ist nicht immer. Es ist, ich sag mal, 5-6
okay.
Mal.
Also ich schätze, es ist ein Phantomfehler, der ausgeht von einem Temperatursensor. Und den muss man finden, den richtigen.
Ja.
Und möglicherweise die Werkstatt wechseln. Ja, wenn die mit diesem Fehlerbild den Kurbelwellensensor auswechseln, ist es möglicherweise.
Hängt aber gar nicht damit zusammen, dass er gar nicht anspringt.
Nee, eben.
Er dreht bloß, ich sag mal, 2-3 Mal durch. Man merkt die Zündkerzen, die kommen, aber.
Ja, aber das kann ja sein, dass die Steuerung das eben nicht freigibt. Keine Einspritzung beispielsweise.
Also keine Rückmeldung.
So ist
ich stelle
es.
Fest, wir kommen an dieser Stelle nicht weiter, Jungs.
Genau.
Danke.
Ah, Michael, ja. Schönen
trotzdem
Sonntag.
Gut. Tschüss.
Danke, trotzdem tschüss.
Und Therese, hallo.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage an Hochwürden, den Autopapst. Und zwar unser Opel Vectra, Baujahr 2007, den haben wir jetzt erst käuflich erworben aus zweiter Hand. Und nun geht vom Schalthebel dieser Plastikknopf oben ab während der Fahrt, wenn ich schalte.
Ja.
Das ist mal so ein reelles Problem. Das finde ich ist, da ist nicht irgendwie 380i M40, sondern mir fliegt der Schaltknüppel vom Ding runter.
Nicht der Knüppel, sondern eben oben dieser Plastikknopf.
Genau.
Machen Sie sich als nächstes so einen Totenkopf drauf, Therese, oder?
Bitte um Selbsthilfe, Und es ist meinem Mann auch schon passiert, der springt nämlich auch von alleine runter, nicht nur, wenn man falsch da rumreißt.
Also ich würde zum Opel-Händler gehen, mir einen neuen Schaltknauf kaufen und den Rest des alten dann abschrauben und den neuen raufschrauben. Der ist einfach raufgeschraubt wie eine Glühbirne.
Der ist raufgeschraubt. Da ist so eine Feder drunter und eigentlich kann man den immer nur raufdrücken.
Ach so.
Ja.
Also Sie meinen jetzt aber nicht die Feder zum Sperren des Rückwärtsganges?
Nee. Also das kann auch sein. Ich sehe ja immer nur, wenn der Schaltknüppel...
Therese, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Fahren Sie mit dem Ding einfach in eine Opel-Werkstatt und lassen Sie sich den frisch erworbenen Schalthebelknauf dann von einem der freundlichen Mitarbeiter raufpöppen. Ja, das machen die wahrscheinlich, weil sie ja so nett sind. Einfach für umsonst.
Man kann tatsächlich aber auch so Exoten sich auswählen, oder?
Wir waren ja schon in der Opel-Werkstatt und die haben gesagt, das wird eine größere Reparatur.
Dann war es die falsche. Ja, das ist eine Frechheit. wenn der Schalthebelknauf abgeht. Am besten, Sie suchen sich eine andere. Grüßen schön von mir.
Ja.
Und berichten dann danach, was dabei rauskommt.
Das mache ich gerne.
Ja. Therese, schönen tschüss. Sonntag.
Ja, danke. Tschüss.
Und nochmal, man kann da ja wirklich sich so Exoten drauf machen, oder?
Eine Billardkugel mit Nacht beispielsweise oder den von dir erwähnten innenbeleuchteten Totenkopf und auch noch ganz andere Sachen.
Findest du sowas schön?
Nein, ich hasse das. Ja? Welche aus Alu, die sind im Winter so eiskalt, dass man sie gar nicht anfassen möchte.
Hallo Robert.
Hallo.
Wie
machen
wir
Sie Ihr Radio aus und dann schildern Sie Ihr Problem bitte.
Ja, mein Radio ist eigentlich aus, gut. Aber ich kann mal kurz auf Lautsprecher ausstellen. So, geht's besser?
Ja, viel besser.
So, wir haben einen kleinen Renault Twingo, 99er Baujahr, den haben wir seit Weihnachten und der ist bis dato auch ganz gut gefahren und jetzt springt er manchmal nicht an und das tritt vermehrt auf oder es tritt allgemein auf, sobald die Reserveleuchte vom Tank angeht. Mhm. Also irgendwie ganz merkwürdig. Sobald er dann wieder voll getankt ist, springt er wieder ganz zuverlässig an.
Da würde ich vermuten, dass möglicherweise der Kraftstofffilter zugesetzt ist und oder die Benzinpumpe ein bisschen schwächelt. Ja, dass der Druck möglicherweise im System nicht mehr ausreicht bei leerem Tank. Da fehlt ja dann ein bisschen der Staudruck und es reicht dann nicht.
Genau.
Ich würde anfangen mit dem Filter des Kraftstoffsystems, also dem Benzinfilter, der zwischen Tank und Einspritzung liegt und den mal austauschen. Der ist nicht so teuer und dann guckt man weiter.
Okay, super,
Robert,
dann machen wir das mal.
Schönen Sonntag.
Tschüss.
Ja, danke euch. Tschüss.
Manchmal ist es auch ganz einfach, oder?
Manchmal ist es ganz einfach. Wenn es spezifiziert beschrieben wird, dann kommt man schnell zum Drudelskern.
Die Sonntagsfahrer-News.
Spitzenpolitiker fahren Klimakiller-Autos. Alle Jahre wieder nimmt die deutsche Umwelthilfe sich die Autos der Regierungspolitiker in Deutschland vor, um zu gucken, ob da mit gutem Beispiel vorangegangen wird. Und muss festhalten, auch in diesem Jahr wird die Vorbildfunktion nicht erfüllt. Der EU-Richtwert für Dienstwagen liegt bei 130 Gramm CO2 pro Stundenkilometer. Laut deutscher Studie der deutschen Umwelthilfe, erfüllt das kein einziges Mitglied des Bundeskabinetts. Noch Umweltminister Norbert Röttgen liegt mit 176 Gramm im Mittelfeld. Die Ministerpräsidenten fahren nach den Ergebnissen sogar die besonderen Klimakiller-Autos. Zum Beispiel der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, weltweit 266 Gramm CO2-Ausstoß, ist sozusagen das Doppelte des Zielwerts und damit aber noch nicht mal Spitzenreiter. Das ist Horst Seehofer, der pustet mit seinem BMW 750i noch mehr CO2 in die Luft. Wow, Andreas, ich meine, die fahren alle teure neue Autos. Und wieso sind die so schmutzig nach wie vor?
Die teuren neuen Autos haben alle fabelhafte Abgaswerte. Ja, das, was da hinten rauskommt, ist wahrscheinlich sauberer als das, was vorne angesaugt wird. Nur eben ganz, ganz viel. Das bekrittelt die deutsche Umwelthilfe. Das kann sie ja gerne tun. Nur die Maßstäbe sind schon so ein bisschen verschoben. Ist ein Politiker, jetzt kann man sich über die Politiker natürlich dieses oder jenes denken, aber die arbeiten häufig in ihren Autos und die fahren große Strecken damit. Es muss also bequem sein, einigermaßen geräumig. Dann gibt es noch Sicherheitsaspekte, das macht die Autos schwer. Und genau das ist der Grund, warum die überhaupt so viel verbrauchen. Also ich gebe den Jungs zwar recht, dass die zu viel CO2 emittieren, aber im Einzelfall würde ich sagen, kann man darüber eigentlich nicht richten.
Reifenkontrolle durch den Gullideckel. Nach Tempo- und Rotlichtblitzern rüstet die Polizei mit Hightech-Messgeräten zur Prüfung von Reifenprofilen auf. Auf den ersten Blick sehen die neuen Kontrollstationen aus wie herkömmliche Kanaldeckel. Doch unter getöntem Glas verbergen sich hier Laser, Leuchtdioden, eine Videokamera und ein schneller Bilddatenrechner, die dann eben sozusagen beim Drüberfahren das Gummi abtasten, um zu gucken, ob auch die vorgeschriebenen 1,6 mm nicht unterschritten werden. Was hältst denn du von so einem, naja, es klingt fast so ein bisschen Blick in die Zukunft und vor allem auch aufwendiges System.
Ja, so ein Gummi-Big Brother wahrscheinlich, völlig überzogen. Ja, denn in Deutschland, seitdem wir die sogenannte Winterreifenpflicht haben, sind die Reifen überdurchschnittlich neu, würde ich sagen. Und so sensibel, wie in einem Moment alle auf Reifenfragen und Profiltiefen reagieren, sind die hohen Kosten, die so ein System wahrscheinlich zunächst mal verursacht, sicherlich nicht wieder reinzuholen. Also ich glaube nicht, dass da ein sinnvoller Effekt erzielt wird.
Erste Probefahrt im selbstlenkenden Auto. Anfang der Woche hat die US-Verkehrsbehörde ein sich selbstlenkendes Auto zum Test auf den Straßen von Nevada freigegeben. Toyota Prius ist es mit Hightech-Autopilot. Es dürfen nur zwei Insassen mitfahren, die im Zweifelsfall dann eben Steuer und so weiter übernehmen können. Auf dem Dach dieses futuristischen Fahrzeugs ist ein Laser befestigt, der die Umgebung scannt und unter der Motorhaube ein System, das Fußgänger und Fahrzeuge erkennen kann. In Zukunft soll dann der Fahrer eigentlich gar nicht mehr eingreifen müssen. Und die Experten schätzen, dass es so 3 bis 5 Jahre dauert, bis so ein Wagen auf den Markt kommt. Autofahren ohne Auto zu fahren, warum ist das eigentlich gut? Ich meine, das Fahren macht doch Spaß.
Richtig. Und autonomes Fahren hatten wir bei den Sonntagsfahrern ja auch schon. Ich bin auch schon in so einem Ding mitgefahren, hinten auf dem Rücksitz. Und einer saß mit seinem Smartphone an der Straßenecke und fuhr mich dann eben um selber herum. Nicht besonders prickelnd, da kann man auch U-Bahn fahren oder Straßenbahn. Und auf den Straßen von Nevada mag das funktionieren. Da ist ja nicht viel los im Wüstenstaat. In Berlin, in Ballungsgebieten, wird es wahrscheinlich noch ewig dauern, bis das soweit ist. Die Technologie ist vorhanden, die gibt es auch an der TU hier in Berlin. Aber realistisch für den Einsatz in den nächsten 30 Jahren, sage ich, gibt's das nicht.
Das lauteste Fahrrad der Welt hupt mit 178 Dezibel. Und da standen wir noch nicht mal direkt daneben. Es hört sich eher an, als ob da ein Truck ankommt. In Wahrheit ist es aber tatsächlich ein Fahrrad. Es soll mehr Krach machen als eine Concorde. Und eine britische Firma hat sich das ausgedacht und dieses Fahrrad mit 3 Hörnern ausgerüstet, die normalerweise in Lokomotiven verbaut werden. Die Pressluft, die man braucht, um diese Hörner in Betrieb zu setzen, kommt aus einer Taucherflasche, die dafür extra hinten auf den Gepäckträger montiert werden musste. Umgerechnet kostet das Fahrrad 6.200 € und ist auf deutschen Straßen laut Straßenverkehrszulassung nicht erlaubt. Da darf man nur mit einer helltönenden Glocke vorbeifahren. Die Macher haben das auch gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass Fahrräder oft im Straßenlärm untergehen. Lustige, sinnvolle Idee. Müssen wir die Straßenverkehrsordnung ändern und Fahrräder wie Trucks daherkommen lassen? Was sagst du?
Die spinnen, die Briten. Wenn ich mir vorstelle, Oma Briesecke steigt aus dem Bus und läuft dazu über den Fahrradweg und dann kommt einer und bläst sie damit 178 dB an, Bullshit.
Jetzt müssen die Fußgänger aufrüsten, haben dann so eine Taucherflasche hinten drauf und eben 7 Hörner.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Jetzt schlägt's aber 14, zumindest für den Fernsehmoderator und Autor Max Schautzer. Pleitenpech und Pannen hieß seine Fernseherfindung, Dauerhit auf dem Bildschirm. Aber offensichtlich strahlt's auf den Erfinder ab. Max Schautzer, Punktekonto in Flensburg hat gefährliches Wehren erreicht. Es könnte nicht mehr lange dauern und sein Führerschein ist futsch. Wie dieses Horrorszenario noch zu verhindern ist, das besprechen wir jetzt mit ihm persönlich. Herzlich willkommen, Max Schautzer.
Ja, hallo.
Wie ist es überhaupt zu dieser beeindruckenden Punktesammlung gekommen, 14 Punkte?
Gott sei Dank nicht durch Alkoholdelikte, sondern das waren ja mal Handy am Steuer oder meistens war das halt dann doch mal ja zu schnelle Geschwindigkeit.
Und jetzt wollen Sie ein Aufbauseminar machen?
Ja, damit gestern den ersten Termin. Ich habe 14 Punkte, da wird das ja obligatorisch.
Also Sie kriegen von der Behörde dann eine Aufforderung, daran teilzunehmen?
Ja, also jetzt wurde ich quasi gezwungen. Ich hätte das vorher machen sollen, freiwillig, und das kann ich jedem nur empfehlen. Dann werden 4 Punkte dann quasi abgezogen. Aber jetzt mache ich das Aufbauseminar und die Punkte bleiben trotzdem.
Wir haben gehört, dass es ein bisschen schwierig war, überhaupt eine Fahrschule zu finden, die Ihnen da diese Erleichterung gewährt, sozusagen.
Ja, ich weiß nicht, ob das Köln-spezifisch ist, aber ich habe gestern bei allen, die da mit dabei saßen bei diesem Seminar, erfahren, dass sie die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich. Also die haben mindestens, oder jeder von uns hat mindestens ein halbes Dutzend Fahrschulen angerufen, die wir von der Liste fanden, die Stadt Köln uns zugeschickt hatte. Und die Fahrschulen hatten entweder keine Zeit oder vielleicht auch keine Lust oder weiß ich auch nicht. Jedenfalls hatten die keine Termine. Und aufgrund erst der Pressemitteilung war dann ganz schnell der Termin dann doch gefunden worden. Und so saßen wir dann zu sechst, ja, ganz unterschiedliche Typen und haben das erste Aufbauseminar hinter uns gebracht.
Andere schämen sich für 14 Punkte. Sie geben eine Pressemitteilung heraus, Herr Schautzer. Respekt, Respekt. Was haben Sie denn dann gestern bei der ersten Stunde durchgenommen?
Warum? Ich habe keine Pressemitteilung rausgegeben. Ich habe das nur einem Mann vom ADAC mitgeteilt und gesagt, das wäre mal eine schöne Sache, das zu recherchieren, weil, wie jedem inzwischen auch festgestellt habe, ist das vielen passiert. Also da müsste man grundsätzlich mal überlegen, entweder machen das die Fahrschulen gerne oder sie machen es widerwillig und dann nützt so eine Liste nichts, wenn ich da, was weiß ich, tagelang telefonieren muss und
nee.
Die koordinierende Fahrschule hat mich dann noch nicht zurückgerufen, wie versprochen.
Und jetzt haben Sie aber eben eine gefunden, gestern erste Stunde. Was haben Sie denn da gelernt?
Ja, Psychologie, Gruppendynamik. Man hat sich beschnuppert, man hat einiges besprochen und wir haben auch, man muss auch eine halbe Stunde fahren und das haben halt die Termine erstmal koordiniert. Das ist auch nicht so einfach, Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das war sehr, sehr spannend. Also von daher war es gar nicht langweilig und kann ich nur jedem empfehlen. Aber was man lernt, also man lernt nichts dazu, was man nicht schon weiß. Man weiß ja selber, welche Fehler man gemacht hat. Und wenn man viel unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man irgendwo dann doch mal in eine Radarfalle gerät oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersieht.
Aber Radarfalle darf man, glaube ich, schon gar nicht sagen, oder? Sind Sie denn ein guter Autofahrer? Also würden Sie sagen, Sie sind ein guter Autofahrer oder vielleicht ein zu schneller Autofahrer?
Nee, ich bin ein flotter Fahrer. Fahre aber nicht aggressiv und fahre eigentlich doch besonnen. Also, aber es gibt schon Fallen. Also das wurde ja hinter der Hand, vorgehaltener Hand auch zugegeben. Ich bin hier gefahren im Rheinland, ich will jetzt nicht sagen wo, und da war eine Baustelle aufgelöst. Aber die Schilder standen noch da, die Beschränkung. Und jeder Autofahrer hat gedacht, na, die Baustelle gibt's nicht mehr und die Beschränkung bestand aber immer noch. Die Schilder wurden nicht abgebaut. Und dann fuhr man einen Kilometer weit, kam kein Schild mehr und haben die meisten gedacht, die da reingeraten sind, ja, das ist ja aufgelöst. Und denkst du, da stand dann ein Radargerät und dann wurde man da halt geblitzt.
Nachdem Sie ja jetzt dann wieder die Fahrschulbank sozusagen drücken, wie war denn die erste Fahrprüfung bei Ihnen, Herr Schautzer?
Die erste Fahrprüfung war so, dass ich durchgefallen bin, aber das war deshalb, weil der
das waren die anderen
der Fahrprüfer
natürlich.
Musste auf die Bremse treten, denn wir fuhren, ich habe das in Aachen gemacht, eine Straße entlang und da sprang plötzlich so ein Fußgänger zwischen zwei Autos nach vorne und er hat also ja prophylaktisch so mal gebremst. Ich hätte es auch gemacht, aber wahrscheinlich mit etwas mehr Verzögerung. Und sobald der Fahrprüfer bremsen muss, ist man natürlich schon, kann man gleich aussteigen.
Und dann hatten Sie auch passend zu tatsächlich dem Namen Ihrer von Ihnen erfundenen Sendung Pleiten, Pech und Penne, mal mit einem Jaguar eine auch sehr skurrile Panne auf der Autobahn.
Ja, das kann natürlich mit jedem Wagen passieren, aber der Jaguar war in England damals gebaut worden. Wie ich nachher festgestellt habe, gab es da gerade Streiks und wahrscheinlich habe ich so einen Wagen erlebt, oder bekommen, der da tagelang erstmal auf dem Band stand und dann hat man nach dem Streik weitergearbeitet und vergessen, da Schrauben festzuschrauben. Und ich bin auf die Autobahn gefahren, zum ersten Mal beim Einfahren, habe zum zweiten in den dritten Gang geschaltet und hatte plötzlich den Schalthebel in der Hand. Und Gott sei Dank war das nicht weit von der Jaguar Generalvertretung da für die Region. Bin dann da hingekommen und gedacht, jetzt fallen die vom Hocker. Und gesagt, ach, sie haben auch einen Montagswagen erwischt. Sag ich, kommt das denn öfter vor? Ja, das kommt schon mal vor, dass diese Schrauben da unten da irgendwie vergessen
was
wurden.
Was macht man denn, wenn man plötzlich den Schalthebel in der Hand hat? Dann fährt man...
Ja, Gott sei Dank ist der Gang im zweiten geblieben und ich konnte also die nächste Ausfahrt nehmen und dann runterfahren und mit dem zweiten Gang dann dahin fahren. Aber das ist ja eine Situation, mit der man nie rechnet. Ja.
So Testsituationen sind Ihnen ja jetzt nicht mehr ganz fremd, wo Sie wieder die Schulbank drücken in der Fahrschule. Bei uns gibt's auch eine, die nennt sich Mitfahrercheck. Wir beginnen Sätze und Sie müssen sie vervollständigen.
Ja.
Ja, der erste lautet, lernen würde ich im Aufbauseminar gerne mit...
Mit einer Person, meinen Sie? Oder?
Ja, genau, mit jemandem, der Ihnen das Lernen möglicherweise erleichtert.
Oh, ich würde schon gerne mal, ich habe viele Freunde, die Rennfahrer sind oder waren. Ich war befreundet mit einigen, die leider nicht mehr leben, weil sie verunglückt sind. Aber ich würde mal gerne doch mit einem, mit Prinz Boldi, würde ich sagen, ehemaliger Rennfahrer.
Ob das jetzt pädagogisch so sinnvoll ist, Herr Schautzer, wo Sie doch so oft geblitzt worden sind wegen Schnelligkeit?
Ja, aber ich habe festgestellt, dass die ganz ängstliche Fahrer sind. Also wenn es im normalen Straßenverkehr geht und sie Beifahrer sind und nicht der Selbstfahrende. Also das habe ich oft festgestellt.
Satz Nummer 2. Ja. Im Straßenverkehr nervt es mich, wenn?
Ja, wenn Lkw-Fahrer nicht nur die äußerste rechte Spur blockieren, sondern inzwischen schon zwei Spuren für sich beanspruchen und ich als Pkw-Fahrer nicht mal mehr die Ausfahrtsschilder sehen kann, weil sie über die Lkw so eng auffahren. Und ich wundere mich, dass die dauernd jetzt Auffahrunfälle verursachen. Lkw rasen in Staus. Also das hat es früher in der Häufigkeit nicht gegeben. Da müsste man auch mal Nachforschungen anstellen, warum das so ist.
Beim Autofahren denke ich häufig an...
Ach, da denke ich häufig... Eigentlich höre ich gerne Musik und ich habe ja viel Musik moderiert, auch im Radio vor allem. Und da lasse ich mich inspirieren von der Musik. Also ich versuche jetzt nicht an alles Mögliche zu denken, sondern mich natürlich auf den Verkehr zu konzentrieren und lasse mich dann aber gerne von Musik dann entspannen.
In meinem Auto liegen rum?
In meinem Auto liegen rum Dinge, die ich eigentlich nicht brauche, aber irgendwann gedacht habe, vielleicht kannst du das während der Fahrt mal doch gebrauchen. Ich muss mal wieder auslisten. Also da liegt zu viel rum.
Mein größter Autotraum ist?
Ach, ich war in meiner Jugend als Student, habe ich von einem Triumph Spitfire geträumt oder Jaguar E-Type. Die habe ich dann nie gefahren, aber träumen darf man ja.
Vielen herzlichen Dank. Heute bei uns in der Mitfahrzentrale Max Schautzer, Fernsehmoderator, Autor und jetzt auch wieder Fahrschüler. Einen schönen Sonntag und toi toi toi.
Viel Erfolg, ja. Herr Schautzer. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Mal die kurze Eigenbetrachtung. Was ist dein Gefühl heute? Bist du gut drauf?
Ja, ziemlich. Also heute knackt's richtig.
Uwe ist heute unser Rest der Welt. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wo befindet sich der Rest der Welt, Uwe?
Der Welt befindet sich im schönsten Teil der Welt, nämlich in Schönow bei Bernau.
Schönow bei Bernau. Aber auch da ist heute nicht schön, oder?
Im Herzen ist die Sonne.
Ja, genau. Bravo, Uwe.
Und unterm Popo irgendein Auto, was sagen Sie? Kann der Autopapst das wissen am Geräusch, was es ist?
Naja, gut, er ist halt der Autopapst, ne? Alles andere wäre fatalistisch.
Okay.
Lässt alles offen, ne?
Ja, lässt alles offen. Na, dann würde ich sagen, Versuch starten. Das heißt, wir hören erst das Geräusch, danach darf der Autopapst noch drei Fragen fragen.
Also okay. Uwe, reiß an den Ofen.
Mach ich.
Ja, sehr wow. Gut. Donnerwetter.
Da hat er noch ein paar Mal auf Gas getreten, damit du auch wirklich was zu hören hast und dir so ein Bild dazu machen kannst.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch ein Bild. Mhm. Ja, also, wie alt ist denn das, was wir da gehört haben?
97er Baujahr.
97er Baujahr, da hätte ich schon mal total falsch gelegen. Völlig falsch. Die Marke des Autos kommt aus?
Deutschland.
Und wie würdest du die Karosserieform beschreiben?
Sportcoupé, mehr oder weniger.
Mehr oder weniger.
Mhm.
Gut. Ist das so ihr eigenes oder ist da eine Familie im Anhang mit dran, die sich mit diesem Auto beschäftigt?
Meine Frau.
Also es ist ein Auto, kein Liebhaberstück, was die Frau auch zum Einkaufen benutzt.
Richtig, Einkaufen, Arbeit und so weiter.
Okay, so, Patricia, jetzt geht's los.
Also ich wäre blank, du bist der Autopapst. Alles andere wäre fatalistisch, wenn du es nicht weißt.
Dann schauen wir mal, ich überlege mal schnell, Coupé, Baujahr 97,
Hopp, hopp.
Der Motor hat mich irgendwie wahrscheinlich...
Ich fand, der klang sehr schön. Aber jetzt zack.
Ja,
ich bin... Soll ich mal anmachen?
Ich bin unentschieden. Kann ich die Tür nochmal hören, bitte?
Gerne.
Oh, okay. Tja.
Jetzt mal hopp.
Ja,
also, ich sehe schon, es ist Leere in deinem Hirn. Ja,
Gott,
das ist
erschreckend. Das ist ein BMW 318i.
Also, 70 Punkte.
70?
Ja, ist ein BMW 316i.
Ah, ist der gleiche Motor, Uwe. Ja, die 200 Kubikzentimeter konnte ich einfach nicht hören.
Ich habe jetzt beides abgespielt.
Vor allen Dingen, der Witz ist ja, der ist ja der gleiche Motor. Ja, also selbst die Größe stimmt, der hat nur unterschiedliche Leistungen.
Ja, also Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, gut.
Also, ja.
Dafür ist der Papst.
Ja. Da haben
also Uwe, Ihre Prognose war richtig. Ab jetzt haben Sie ein Buch von uns bei sich zu Hause auch noch stehend. Allerdings geht es da um Mercedes. Mercedes-Benz SL und SLC, die Baureihe
W107, oder?
Und alles, was man darüber wissen muss.
Ja gut, ist auch nicht schlecht. Trabant oder Wartung wäre mir lieber. Aber okay, Mercedes.
Ja, vielleicht kannst du es ja eintauschen.
Genau.
Uwe, schönen Sonntag noch.
Ich bedanke mich.
Tschüss. Guten Abend, ciao. Das erscheint mir jetzt eine richtig gute Taktik von dir gewesen zu sein. Erstmal volles Brot tief stapeln und dann doch relativ nah dran liegen.
Ja,
die andere Masche, die erschließt sich mir ja immer nicht, dass du völlig daneben liegst und sagst, du warst ganz nah dran. Die fand ich heute besser.
Du, komm mir mal bitte nach der Sendung, kommst du noch mal in mein Büro, ja?
Tatsächlich, man kann sich erinnern sowieso nicht daran, aber dachte man auch mal, man könnte Autos mit Dampf antreiben, so wie Lokomotiven im Grunde früher.
Genau, denn die gab es ja schon viel früher als den Verbrennungsmotor. Dampfmaschinen, James Watt, du erinnerst dich.
Ja.
Und da lag es natürlich nahe, eine Dampfmaschine zu benutzen, um damit eine Kutsche anzutreiben.
Und heute im Fahrzeugbrief geht es um das erste Dampfauto. Hieß es dann Dampfauto, so wie Dampfbügeleisen?
Auto. Es hieß eben Dampfwagen damals. Okay. Ja, und der wurde entwickelt von Nicolas Cugnot und hieß Fardier à Vapeur. Ja.
Der Fahrzeugbrief. Mitte des 18. Jahrhunderts steht die Armee des französischen König Ludwigs des 15. vor einem großen Problem. Die Artilleriewaffen der neuesten Generation sind so gewichtig, dass sie kaum noch von Pferden gezogen werden können. Mit der Lösung des Problems, die Pferdekraft zu ersetzen, beauftragt man schließlich den Artillerieoffizier und Erfinder Nicolas Cugnot. Cugnot konstruiert einen Dampfwagen, der aus eigener Kraft 5 Tonnen Kanonen im Flottenmarschtempo an die Front schleppen soll. Den Fardier à Vapeur. Motorjournalist Horst-Dieter Görg, Vorsitzender der Hanomag-Interessengemeinschaft.
Der Cugnot wird von einer Dampfmaschine angetrieben, die über dem einzigen Vorderrad betrieben wird und 2 Zylinder hat, die in einer Art Sperrklinkenführung das Rad schubweise nach vorne treiben.
1769 wird der fertig gebaute Prototyp des Fardiers in Paris einem staunenden Publikum vorgestellt. So etwas haben die Pariser vorher noch nicht gesehen. Das hölzerne Ungetüm ist über 7 Meter lang und steht auf 3 riesigen Rädern. Ein wuchtiger Druckkessel, mit dem die Kraft für den Antrieb gewonnen wird, hängt über der Vorderachse des Fahrzeugs. Insgesamt wiegt der Fardier satte 5 Tonnen. Cugnot ahnt nicht, dass er mit seiner Idee sowohl Automobil- als auch Eisenbahngeschichte schreiben wird.
Der Fardier hat insofern auch eine grundsätzliche Bedeutung für die Entwicklung der Eisenbahngeschichte, dokumentiert auch im Deutschen Eisenbahnmuseum in Nürnberg, denn da steht ein Nachbau des Fardier. Und weil der Fardier mit Dampfkraft sich fortbewegte und die Eisenbahn damit auch begann, ist der sozusagen ein Urahn der ersten Dampflokomotiven.
Im Jahr 1771 ist es soweit. Cugnot startet mit dem Fardier zu seiner ersten Testfahrt.
Schnaubend und knatternd setzt sich das Dampfross mit einer Höchstgeschwindigkeit von 5 Stundenkilometern in Bewegung. Aber es ist eine kurze Fahrt. Der tonnenschwere Fardier ist kaum zu lenken und noch schwerer zu bremsen. Nach ein paar Metern donnert Cugnot mit dem seltsamen Gefährt in eine Kasernenmauer und verursacht damit den ersten Autounfall der Geschichte.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.